Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Hier bei uns geht es auch heute wieder um die Medien. Wir verwenden diesen Begriff natürlich differenziert. Anders einige Menschen auf den Corona-Demos, die ganz generell auf die Medien schimpfen und ihnen die Schuld für alles Mögliche geben. Diese Wut äußert sich nicht nur in Beleidigungen, sondern auch in Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Was sich dagegen tun lässt, ein Thema heute bei uns. Außerdem beantworten wir die Frage, warum der britischen BBC gerade ein paar ihrer Moderatoren abhanden gekommen sind. Noch vor einigen Jahren war das in Deutschland undenkbar. Journalistinnen und Journalisten, die zu ihren Recherchen Bodyguards mitnehmen. Inzwischen ist das fast schon Alltag, zum Beispiel bei den Demos gegen Corona-Restriktionen. Dabei sind ja eigentlich Sicherheitskräfte vor Ort, nämlich von der Polizei. Und es gehört auch zu ihren Aufgaben, die Presse zu schützen. Dass das oft nicht funktioniere, darüber beschweren sich Presseverbände und der Deutsche Presserat schon seit längerem. Sie wünschen sich, dass Polizistinnen und Polizisten schon in der Ausbildung lernen, wie sie bei ihren Einsätzen mit Medienteams umgehen. Christoph Richter mit einem aktuellen Stand.
Erst kürzlich, als auf einer der sogenannten Hygienedemos in Berlin ein ZDF-Team der Heute-Show angegriffen wurde, zeigte es sich erneut. Tätliche Attacken auf Journalisten sind hierzulande keine Seltenheit mehr. In Cottbus beließ man es vor einer Woche dagegen bei verbal aggressiven Attacken gegenüber Medienvertretern.
Es ist nicht Lügenpresse, es ist schlimmer, es wird weggelassen. Deutschland Schundfunk habe ich die Woche gelesen. Das passt.
Die Leute werden irgendwann ihre Gebühren nicht mehr bezahlen. Nicht unüblich ist es, dass Demonstranten versuchen, nach dem Mikrofon zu greifen oder drohen, dass man schleunigst zu verschwinden habe. Schnell steht man auch mehreren Pöblern gegenüber. Die psychische Belastung ist immens. Polizeibeamte sind in diesen Situationen oft überfordert, stehen daneben, ohne einzugreifen. Die Situation hat sich in den letzten Jahren verschärft. Viele Fernseh-, aber auch Hörfunkteams sind bei Demonstrationen oder Aufmärschen daher nur noch mit Schutzkleidung oder gar Bodyguards im Einsatz. Ein besserer Polizeischutz sei daher dringend nötig und der fange in der Ausbildung an, sagt Roman Portak, Medienanwalt und der Geschäftsführer des Deutschen Presserats.
Die Vorfälle geben aus unserer Sicht Anlass, nochmal daran zu erinnern, dass die Polizei die Aufgabe hat, die Freiheit der Berichterstattung zu schützen. Also Journalisten haben einen Anspruch darauf.
Ein Problem sei, dass Polizeibeamte in vielen Fällen Journalistinnen und Journalisten als Störer sehen, nicht als rechtsstaatliche Akteure, erzählt Roman Portak vom Presserat. Deshalb müsse der Umgang von Polizeibeamten mit Journalistinnen und Journalisten viel mehr als bisher zum Curriculum der Polizeiausbildung werden. Mit derlei Kritik, dass Beamte zu wenig tun würden, um Journalisten zu schützen, kann Rainer Grieger, der Chefausbilder für den Polizistennachwuchs im Land Brandenburg und der Präsident der Hochschule der Polizei in Oranienburg, wenig anfangen. Man sei auf einem guten Weg und brauche keine Ratschläge vom Deutschen Presserat.
Wir haben beispielsweise auch ein Spezialmodul Polizei und Medien, wo wir uns intensiv in einer Spezialrichtung auch mit dieser Thematik befassen.
Darin geht es um Medienrecht, Einsatzlehre, Psychologie und um rechtliche sowie ethische Aspekte in der Pressearbeit.
Wo wir auch Redaktionen besuchen, wo Studierende mit Pressevertretern sprechen, um gegenseitig Verständnis aufzubauen. Ich denke, dann werden wir solche Einzelfälle auch vermeiden können.
Mit Einzelfällen meint Rainer Grieger die sich häufenden Übergriffe auf Medienvertreter bei Demonstrationen oder Aufmärschen. Eine Sichtweise, die in der Polizei durchaus noch weit verbreitet sei, sagte schon im November 2019 der mehrfach ausgezeichnete Medienjournalist Michael Kraske. Auf einer Tagung berichtete er von Situationen, in denen Polizeibeamte gar gezielt wegschauten, wenn Journalisten attackiert würden. Bei einer Reform der Polizeiausbildung müssten daher ganz klar und praxisorientiert solche Konfliktsituationen benannt werden, fordert Kraske.
Wie ist das, wenn Demonstranten behaupten, sie dürften nicht gefilmt werden? Oder wenn jemand das Recht beansprucht, den Presseausweis sehen zu können? Dann muss ganz klar sein, wie Polizeibeamte zu reagieren haben und dass Journalisten gerade auch dann geschützt werden, wenn Leute massiv der Meinung sind, dass das nicht notwendig ist oder dass es überhaupt keine Berichterstattung geben sollte. Pressefeinde dürfen nicht darüber entscheiden, wie viel berichtet wird und ob überhaupt.
Besuche in einem Fernseh- oder Hörfunkstudio reichten da nicht aus. Es müssten die Konfliktsituationen geübt und durchgespielt werden. In der Brandenburger Polizeiausbildung ist das kein Bestandteil der Aus- und Fortbildung von Polizeibeamten. Anders als in Brandenburg sei man in Sachsen-Anhalt schon einen Schritt weiter, sagt Roman Portak vom Deutschen Presserat. Hier gäbe es nach den Ereignissen von Köthen im Jahr 2018 ein Umdenken. Und man wolle als Konsequenz auf die Attacken auf Journalisten demnächst sogenannte Pressefreiheitsseminare ins Leben rufen. Beamte sollen dann ganz konkret geschult werden hinsichtlich ganz praktischer Szenarien, die im Demonstrationsalltag auftreten können. Das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Magdeburger Innenministerium und dem Deutschen Presserat, erzählt dessen Geschäftsführer Roman Portak.
Wir raten dazu, dass sich die Bundesländer gut anschauen, was das Land Sachsen-Anhalt macht. Und wir hoffen, dass dieses Beispiel dann auch in anderen Bundesländern Schule macht.
Das war Roman Portak vom Deutschen Presserat in einem Beitrag von Christoph Richter. Eigentlich ist es klar, wer über Corona-Demonstrationen berichten will, der kommt nicht drum herum, mit den Demonstrantinnen und Demonstranten selber zu sprechen und sich zu fragen, was fordert ihr denn eigentlich? Umstritten ist das dann, wenn es um Menschen geht, die Verschwörungsmythen oder extremistische Slogans verbreiten. Auf deren Thesen hat unser Kolumnist Matthias Dell keine Lust mehr.
Medias Res. Matthias Dell.
Die zweite Welle steht bevor. Nicht epidemiologisch, sondern medial. Wie umgehen mit Leuten, die gerade auf die Straße gehen? Was vor 5 Jahren der besorgte Bürger war, ist nun der sogenannte Hygienedemonstrant, der gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Natürlich gibt es den Demonstranten nicht. Aber medial und diskursiv faszinierend ist eben zuerst die krasse Spielart. Die Leute, die nochmal aggressiver auftreten als Pegida-Anhänger und nochmal greller politische Gesten quer durch alle Lager kombinieren. Für Talkshows empfiehlt sich außerdem ein neuer Schub an Leuten mit bekanntem Namen, die sich im Zuge der Corona-Krise als Widerstandskämpfer in dieser Sache entdeckt haben. Das ist ermüdend aus 2 Gründen. Zum einen befinde ich mich in einem performativen Widerspruch, wenn ich mich hier mit einem Thema befasse, von dem ich meine, dass die mediale Präsenz dieses Themas seine Relevanz für den gesellschaftlichen Diskurs völlig übersteigt. Und zum anderen dauert mich, dass Medien und Redaktionen, Kolleginnen und Kollegen offenbar nichts gelernt haben. Denn man könnte sich aus der Erfahrung mit dieser Art des besorgten Bürgers doch mal selbstkritisch fragen, wann es in den letzten Jahren denn gelungen ist, mit ihm und seinen Zeitgenossen ein konstruktives Gespräch zu führen. Wann haben sich denn Leute von der Kraft des besseren Arguments betören lassen, denen es überhaupt nicht ums Argumentieren geht? Anders gesagt, wieso können Medien nicht begreifen, dass nicht jeder, der sich auf Meinungsfreiheit beruft, auch an einem Austausch von Meinungen interessiert ist? Dass das mit dem Grundgesetz rumfuchteln noch nicht bedeutet, an einer Diskussion von Standpunkten teilnehmen zu wollen, sondern dass solche Gesten nur dazu dienen, sich in die öffentliche Debatte zu bomben, um dort kindisch die kritiklose Durchsetzung der eigenen Weltsicht zu fordern, und zwar sofort. Diese Missverhältnisse, diese Widersprüche sind kein Zufall. Sie sind wesentlich für die Corona-Proteste. Die Stasi-Vergleiche und Anne-Frank-Bilder werden gebraucht, um eine Parallelwelt zu dekorieren, in der das mit dem eigenen Opferstatus stimmt. Denn die Realität gibt den nicht her. In der Realität ist es nicht so, dass die Meinungsfreiheit abgeschafft ist, dass es in den Medien keine Debatte über die Pandemie-Maßnahmen gegeben hätte. Schon auf dem Titel des Spiegelhefts von Ende März, eine Woche nach den Kontaktsperren, stand: Wie kommen wir da wieder raus? Und im Leitartikel hieß es:
Ja, man darf. Man muss sogar. Die freiheitliche Demokratie lebt von der offenen Debatte, von der Abwägung von Gütern. Es ist weder unmoralisch noch zynisch zu benennen, was gegeneinander abgewogen werden muss.
Ich könnte hier stundenlang Belege zitieren, dass es eine Debatte gegeben hat und noch gibt und nicht wochenlang uniforme Hausarrestfantasien. Aber würde das die Hygienedemonstranten beeindrucken? Eben.
Ein Appell von unserem Kolumnisten Matthias Dell. Und zur Frage, wem man gerade eigentlich zuhören sollte und wem besser nicht, passt diese Aktion.
So long, Instagram.
Bye-bye, Instagram.
Farewell, Facebook.
Sayonara, Twitter.
See you later, followers.
The last person you need to hear from right now is me.
Das sind Promis, die sich für einen Tag von ihren Social-Media-Kanälen verabschieden und die abgeben an Expertinnen und Experten aus Gesundheit, Wirtschaft und Entwicklungspolitik. Pass the Mic heißt das Projekt, also auf Deutsch das Mikro weitergeben. Dabei sind Weltstars wie Julia Roberts, die macht morgen den Auftakt, und auch die deutsche Komikerin Caroline Kebekus macht mit. Es hätte so einfach sein können. Noch im März waren sich fast alle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten einig. Der Rundfunkbeitrag soll nächstes Jahr um 86 Cent steigen. Fehlt nur noch die Zustimmung aller 16 Länderparlamente. Doch die steht inzwischen auf der Kippe. In Sachsen bekommt CDU-Ministerpräsident Kretschmer Gegenwind aus der eigenen Fraktion. In Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Haseloff, ebenfalls CDU, seine Zustimmung an Bedingungen geknüpft. Und auch der Thüringer Landtag entpuppt sich jetzt als Wackelkandidat. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Bei der größten Oppositionspartei im Thüringer Landtag, der CDU, hat man einen kritischen Blick auf die Beitragserhöhung, wie deren medienpolitischer Sprecher Jörg Kellner ausführt.
Ja, wir sind im Moment noch in der Feinabstimmung. Wir sprechen mit den Kollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt hat es die CDU-Fraktion abgelehnt, auch die Linken, soviel ich weiß. In Sachsen ist man gespalten und in Thüringen, wir hatten eigentlich die klare Linie, erstmal keine Gebührenerhöhung mit uns. Aber wir sind noch in der Abstimmung mit den anderen zwei Ländern.
Dabei würde die Pandemie die Ablehnung der Erhöhung nur verstärken, so Kellner.
Die Corona-Krise spielt mit eine Rolle, weil jetzt den Bürgern noch mal was zumuten, ist natürlich schon grenzwertig. Aber es ändert nichts an dem Grundsatz, dass sich in den Anstalten nicht was verändern muss. Einsparungen zum Beispiel.
Das Argument, dass gerade in dieser Krisenzeit die Informationsangebote der Öffentlich-Rechtlichen deutlich häufiger genutzt werden als sonst, vor allem auch von jungen Menschen, die sonst kaum die Tagesschau oder das Heute-Journal einschalten, läuft für die CDU ins Leere.
Man könnte ja auch im Umkehrschluss fragen, warum muss eine Corona-Krise erst da sein, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wahrgenommen wird, wie sein Auftrag ist?
Die AfD will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Beitragspflicht für alle ohnehin abschaffen. Sie ist sich als einzige Partei schon ganz sicher, dass sie die Beitragserhöhung ablehnt. Die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, hatte 86 Cent mehr pro Monat vorgeschlagen. Das wäre für die Haushalte tatsächlich eine Erhöhung. Die erste seit 2009. Für die Rundfunkanstalten würde sich bei den Einkünften aber kaum etwas ändern, da sie bereits seit Jahren aus Rücklagen ungefähr diese Summe mehr bekommen, als die Haushalte zahlen. Bei der kleinen FDP-Fraktion im Thüringer Landtag zeichnet sich eine Zustimmung zur geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrages ab. Fraktionschef Thomas Kemmerich.
Für uns ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein wichtiger Bestandteil des demokratischen Umfelds und deshalb unterstützen wir das auch sehr. Qualität kostet Geld. Wir halten die 86 Cent für ein ausgewogenes Ergebnis des Prozesses jetzt zur Gebührenanpassung. Wenn es weiter auch teurer wird, wie alles im Leben, dann werden wir auch das unterstützen. Aber wir müssen halt sehen, dass die Strukturen sich auch anpassen.
Die Thüringer FDP kritisiert einen ihrer Einschätzung nach mangelnden Sparwillen der Anstalten, die Vielzahl der öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehprogramme und auch die Höhe der Intendantengehälter. Dennoch wird sie vermutlich mit ihren 5 Stimmen gemeinsam mit denen der rot-rot-grünen Koalition für eine knappe Zustimmung Thüringens zum neuen Rundfunkstaatsvertrag und damit zur Beitragserhöhung sorgen. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow versucht zudem, mit einem Brief an seine Kollegen in den anderen Bundesländern eine Schamoffensive. Was, wenn die Privatradios befristet etwas mehr als die üblichen knapp 2% vom Rundfunkbeitrag abbekämen, da ihnen gerade massiv die Werbeeinnahmen wegbrechen, als eine Art Corona-Schutzschirm?
Na, sagen wir mal so, wenn wir uns jetzt in den 16 Landtagen und in den 16 Landesregierungen darauf nicht verständigen, dann wird das wiederum nur dazu führen, dass es ein weiterer Weg an das Bundesverfassungsgericht gibt. Und das würde ich gerne ersparen. Ich würde gerne, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, der auch eine Vielfalt, eine Radiovielfalt ermöglicht und der nicht die einen gegen die anderen ausspielt, sondern alles zusammen im Blick behält.
Aus den anderen Staatskanzleien hat Ramelow auf seine Initiative bislang allerdings nur Schweigen geerntet. Der linken Politiker Malte Kröckels ist Medienstaatssekretär in der Thüringer Staatskanzlei. Mit Blick auf den neuen Rundfunkstaatsvertrag, auf die Beitragserhöhung, bleibt er gelassen.
Na, die Diskussion steht ja noch relativ am Anfang. Jetzt sind wir erst in der Vorunterrichtung der Landtage. Und ich hoffe, dass es eine Mehrheit gibt, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk meines Erachtens sehr wichtig ist. Hat sich jetzt auch in diesen Corona-Zeiten ja sehr deutlich gezeigt. Die Hörer- und Zuseherzahlen sind ja jetzt auch nochmal hochgegangen und gerade den Bereich Information und Hintergrund. Insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass die Diskussion dazu führt, dass auch der Thüringer Landtag zustimmt.
Sagt der Thüringer Linken-Politiker Malte Kröckels. Und wenn Sie auf der Suche nach weiteren Infos sind zur geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrags, dann finden Sie die auf unserer Internetseite unter deutschlandfunk.de/mediasres. Tageszeitungen lassen sich alles Mögliche einfallen, um neue Leserinnen und Leser zu gewinnen. Zum Beispiel, wer einen neuen Abonnenten wirbt, der bekommt eine Espressomaschine. Oder zum E-Paper gibt es das passende Tablet gleich mit dazu. Die britische Tageszeitung Times geht jetzt einen anderen Weg. Sie will mit einem eigenen Radiosender Abonnenten anlocken. Times Radio soll noch dieses Jahr auf Sendung gehen. Das nötige Kleingeld ist da, denn hinter dem Blatt steht der Milliardär Rupert Murdoch. Der neue Sender kann es sich also leisten, hochkarätige Moderatoren zu verpflichten, abgeworben zum Beispiel von der BBC. Unter anderem dieser hier.
I'm John Pienaar. Thanks for listening to the Pienaar's Politics Podcast for another week. Forget the past.
John Pienaar, 63 Jahre alt, hat sein halbes Leben für die BBC gearbeitet. Zuletzt sogar als stellvertretender politischer Chefredakteur. Nun hat Pienaar aber die BBC verlassen. Er ist einer der prominenten Moderatoren, die zum neuen Times Radio wechseln. Es gibt in der Radiolandschaft einen erheblichen Spielraum für diese Art von Radiostation. Wenn sie es nur schaffen, die Moderatoren, Redakteure und Producer zu finden, die sie dafür brauchen. Neben John Pienaar hat der Sender auch zum Beispiel Tom Newton Dunn gewonnen. Dunn ist Chefpolitikreporter für die Sun. Times Radio will mit diesen Zugpferden Hörer anlocken und mit einer anderen Haltung als der wichtigste Konkurrent BBC Radio 4. Die Interviews sollen weniger konfrontativ sein, die Anmutung freundlicher. Times Radio 4 will also die Hörer gewinnen, die die Interviewscharmützel morgens bei Today in der BBC mit dem harten Pressing der Moderatoren für fruchtlos halten. Die Moderatorin Asma Meer kommt auch von der BBC. Ich freue mich wirklich darauf, dass wir nicht wieder dieses in der roten Ecke steht der Politiker und in der schwarzen Ecke steht dieser Politiker haben. Und die spielen sich dann die Bälle zu. Es ist nicht gut, sie in diese sehr altbackene Schablone hineinzuzwingen, dass sie kontrovers aufeinander losgehen müssen. Times Radio will also wärmer und freundlicher klingen. Aber auf eines der Grundkonzepte, um Nähe zum Hörer zu erzeugen, verzichten. Höreranrufe, Call-in. Das ist das Konzept des erfolgreichsten britischen Privatsenders LBC, bei dem den ganzen Tag Hörer anrufen und ihre Meinung sagen. Auf solche Call-In-Sendungen, die letztlich wenig kosten, will Times Radio aber ganz bewusst verzichten. Wir wollen nicht diese Anrufsendungen, die manchmal etwas simpel sein können, erklärt Dick Abel, der zuletzt die Literaturbeilage der Times verantwortete. Ich würde nicht sagen, dass solche Anrufe wertlos sind, räumt Moderatorin Asma Mir ein. Aber davon gibt es ja schon reichlich andernorts. Times Radio zielt auf den sogenannten gehobenen, gebildeten Hörer. Wie aber will Times Radio finanziell erfolgreich werden? Times Radio wird auf das eigene Korrespondentennetz zurückgreifen und braucht keinen teuren UKW-Sender, sondern läuft online und über eine App. Dennoch ist John Mayer, Mediendozent an der University Coventry, skeptisch. Denn auf Werbespots will der Sender verzichten. Nur Sponsoring soll möglich sein. Radio 4 ist sehr, sehr gut. Wo soll die Hörerschaft von Times Radio herkommen? Werden sie wirklich zu Rupert Murdochs Times Radio überlaufen? Wie soll das finanziert werden? Man braucht fast zwangsläufig ein Abo-Modell. Das wird nicht die Welt kosten, aber es wird teuer. Und Murdoch muss tiefe Taschen haben, um das zu finanzieren. Medienmogul Rupert Murdoch hat tiefe Taschen. Zuletzt verkaufte er die Sky-Sendergruppe für umgerechnet mehr als 35 Milliarden Euro an den US-Kabelnetzbetreiber Comcast. Ein Abo-Modell für Times Radio könnte zum Beispiel so aussehen, dass der Sender hinter der Zahlschranke der Times im Netz verschwindet. Wer ihn hören will, muss die Times gleich mit abonnieren oder wird in diese Richtung geködert, vermutet Mayer. Wird Times Radio also eine Art Fox News in Großbritannien werden, wie andere vermuten? Dagegen spricht die Qualität der Times und ihrer Journalistinnen und Journalisten. Wann der Sender startet, ist noch offen. John Mayer senkt schon jetzt den Daumen. In einem Jahr habe Rupert Murdoch die Lust verloren und werde Times Radio wieder dicht machen.
Über das neueste Projekt der britischen Times ein Beitrag von Sandra Pfister.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Markus Kilian, ich bin Volontär bei Meininger Tageblatt. Wir berichten morgen über eine Geschichtsstunde der etwas anderen Art. Darin haben drei Schüler im Rahmen einer Projektarbeit sich mit der Vergangenheit ihrer Schule beschäftigt, insbesondere zu Zeiten des Dritten Reiches. Und vier jüdische Schüler wurden damals von der Schule verwiesen. Für sie hängt ab heute eine Gedenktafel im Foyer der Schule.
Eine unserer Serviceleistungen für Sie ist es, Facebook im Blick zu behalten. Diese Datenkrake hat ihre Tentakel ja schon in alle möglichen Lebensbereiche ausgestreckt. Erst sammelte sie unsere Urlaubsfotos, später alle Internetseiten, die wir liken. Und längst gehören auch unsere WhatsApp-Nachrichten zum Datenschatz des Konzerns. Jetzt geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter. Ab sofort gibt es Facebook-Shops, in denen können Händler ihre Produkte anbieten, so wie bei eBay oder Amazon. Facebook weiß dann also auch, was wir wo kaufen. Wie viel Macht und Geld diese Daten bringen, darum geht es morgen in unserer Medias Res-Sendung am Feiertag. Thema ist die Kolonialisierung in den Medien, unter anderem mit der Frage, ob Konzerne wie Facebook oder Google die neuen Kolonialherren sind. Jetzt gibt's aber erst einmal die Nachrichten und danach können Sie mit dem Büchermarkt auf Zeitreise gehen in das Jahr 1990, das Jahr der Wiedervereinigung. Schön, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.